Jeden Tag kommen Journalistinnen und Journalisten hier ins Studio und helfen uns dabei, die Welt besser zu verstehen. Aus allen Perspektiven. Sie erzählen, sie erklären, sie analysieren. Sie nehmen uns mit. Sie machen das so, wie sie sonst auch arbeiten. Ausgewogen, genau, unabhängig. Sie stehen für das, was wir hier jeden Tag machen. Beim Tagesanzeiger, bei den Berner und der Basler Zeitung. Qualitativ guter Journalismus.
Vielstimmig statt eintönig.
Heute bei «Apropos» durch Advent mit dem Christian Seiler. Es schmeckt nach Zimt und Kardamom, nach Glühwein und Brunsli. Für jeden, der Essen liebt, ist Advent ein Traum. Diesen Satz hat Christian Seiler geschrieben, der Kulinarik-Kolumnist vom Magazin. Ganz am Anfang von seinem Spezialheft zur Weihnachtszeit. Seit das Heft Anfangsmonat rausgekommen ist, erscheint jeden Tag ein kurzer Beitrag bei uns auf der Webseite. Ein Adventskalender Deluxe quasi. Heute geht auch bei uns ein Türchen auf. Oder geht alle. Christian Seiler ist zu Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Berner und der Basel-Zeitung im Bund und den anderen Mediatiteln und beantwortet alle Fragen, die wir schon lange zum Advent hatten. Und alle anderen auch gerade. Ich heiße Philipp Loser, sali Christian.
Hallo Philipp.
Christian, dein Heft ist so opulent und so dicht, man weiß gar nicht richtig, wo man anfangen soll. Vielleicht mit dem. Warum ist die Adventszeit kulinarisch so viel ergiebiger wie zum Beispiel, sagen wir, der Spätsommer?
Ich würde gar nichts gegen den Spätsommer sagen wollen, aber die kulinarische Bedeutung vom Advent ist natürlich eine andere. Wir steuern auf das größte Fest unseres Jahres zu und wir versuchen auch diesen Weg so opulent und so kulinarisch unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Und das heißt, überall trifft man Leute, die sich bemühen. Überall findet man in den Geschäften Dinge, die es möglicherweise sonst nicht gibt. Natürlich gibt es auch ein paar Dinge, die man großräumig umschiffen muss, wie zum Beispiel Punschstände. Aber ansonsten ist es eine Schatzgräberzeit für Menschen, die gerne essen und trinken.
Über Punsch reden wir dann noch. Bei welchem Geruch weißt du, jetzt geht es nicht mehr lang bis zum Fest?
Naja, das ist natürlich klar. Der erste Zimt- und Nelkengeruch, der irgendwo rauskommt, wo Tee gekocht wird oder Wein heiß gemacht wird, das ist die große Hinweistafel darauf, dass demnächst Weihnachten kommt. Zimt, Nelken, Kardamom, diese exotischen Gewürze, die sind einfach untrennbar mit Weihnachten verbunden. Und das hat auch eine lange Tradition und Geschichte, weil als diese Gewürze noch nicht überall verfügbar waren, als man nicht nur über die Straße in die Mikro gehen musste, um sich Zimt und Anis zu holen, waren das die wertvollsten Dinge, die man haben konnte. Haben unglaublich viel Geld gekostet und sind zum Einsatz gekommen, wann? Natürlich an den Tagen, an denen die größten Feste gefeiert wurden. Zu Weihnachten. Und diese Tradition ist irgendwie bestehen geblieben. Und deswegen ist dieser Duft nach Nelken, Zimt, Kardamom etc. einfach der wichtigste olfaktorische Ausweis für die Weihnachtszeit.
Heute bekommt man die Gewürze, wie gesagt, überall recht günstig. Hat es vielleicht auch mit dem zu tun, dass man das Gefühl, auch die Adventszeit immer früher anfängt? Und nervt dich das?
Ja, also ich habe so, weil du gerade den Spätsommer genannt hast, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich gehe im Spätsommer spazieren und sehe dann plötzlich ein paar Arbeiter, die mit einem Kran kommen, um die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Und wo überall kleine Baracken hingestellt werden, damit dort Weihnachtsmärkte sein können, das passiert auch immer früh. Also das beginnt tief im November. Und da, finde ich, gibt es eigentlich noch ganz andere Dinge, an die man denken sollte und nicht Jingle Bells und leise rieselter Schnee. Von Schnee ist sowieso keine Rede.
Auch heute noch nicht. Wir sind jetzt schon Mitte Dezember, wir haben auch die Hälfte schon von deinem Adventskalender quasi schon hinter uns. Ich würde jetzt gerne ein paar Kalendertürchen, die du gestaltet hast, mit dir zusammen beschreiten. Und zwar würde ich gerne bei dem anfangen, wo es um Küche geht. Und zwar sagst du, die Vorweihnachtszeit verlangt nach einer gut eingerichteten Küche. Warum und was darf nicht fehlen?
Also gleich mal grundsätzlich. Die Küche ist, wie das der Architekturhistoriker Kenneth Frampton mal gesagt hat, das Herz des Hauses. Also dort passiert das, was Menschen am Leben erhält. Dort werden die Menschen gefüttert und dort werden Menschen satt gemacht. Dort bekommen sie zu trinken. Und ich finde, dass gerade in dieser Zeit, in der es so viele interessante Dinge zu kaufen gibt, einfach eine Pflicht für jemanden ist, der kulinarisch versiert ist und der Freude dran hat, mit Essen Freude zu machen, der muss jetzt in der Küche einfach besondere Dinge vollbringen. Und deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, wenn die Küche gut ausgerüstet ist, damit man einfach sich nicht wiederholen muss, damit nicht das Spiegelei in der kleinen Pfanne das Einzige ist, was man zubereiten kann. Und ich bin jetzt kein Technikfetischist, möchte ich dazu sagen. Also es ist nicht so, dass meine Küche eingerichtet ist wie die von Andreas Caminada. Aber ich finde, dass so ein paar Einrichtungsdinge nicht fehlen sollten. Zum Beispiel finde ich, dass ein guter Mixer da sein sollte. Ich habe einen Vitamix, mit dem man jetzt zum Beispiel wirklich köstliche Suppen machen kann, in einer Konsistenz, wie man sie sonst nicht bekommt. Ich habe einen kleinen Dämpfer, in dem Fisch so gut wird wie sonst nie. Und das sind dann eigentlich so Dinge, da kann man sich dann auf diese Geräte verlassen und sich darauf konzentrieren, dass alles andere, was es dazu gibt, 1A wird.
Ein Klapptoaster hast du auch, habe ich gelesen, den du durchs Jahr brauchst, aber auch speziell zu Weihnachten.
Ich habe einen Klapptoaster, der mir auch dabei hilft, Grilled Cheese Sandwiches zu machen, wenn ich zwischendurch mal hungrig bin. Aber der Anlass und das Motiv, warum ich diesen Klapptoaster tatsächlich gekauft habe, der stammt von René Recepi. Das ist der Inhaber vom Noma, das ist eines der berühmtesten Restaurants der Welt in Kopenhagen. Und der hat mal, ich glaube, einen Instagram-Post über Panettone abgesetzt und dort stand, Panettone interessiert ihn ja gar nicht, außer man schneidet 2 Scheiben Panettone ab, gibt ein paar Scheiben Gruyère dazwischen und gibt es in besagten Klapptoaster hinein. Dann wird das getoastet. Das gibt dann eine ganz interessante Struktur an oben und unten, weil natürlich dieses weiche, flaumige Innenleben vom Panettone sehr schnell verkrustet. Und sobald dann der Gruyère zu schmelzen beginnt, hat man eine unglaublich interessante Mischung aus süßen und kraftvoll pikanten Geschmäckern. Also sollte man unbedingt ausprobieren, wenn Panettone übrig bleibt. Eine Leserin hat mir unlängst nur den ganz kurzen Kommentar zu diesem Rezept geschrieben. Panettone übrig bleibt? Fragezeichen. Ist das schon einmal vorgekommen?
Warum essen eigentlich alle Panettone während der Weihnachtszeit? Und welches ist der beste?
Naja, also mit dieser Aussage, welcher Panettone ist der beste, kann man sich nur verscherzen bei einer sehr großen Gemeinde von Menschen, die alle Panettone lieben. Und alle diese Menschen lieben einen speziellen Panettone. Und ich hatte im Heft 3 Panettone-Adressen genannt, die ich besonders gut finde. Die wiederhole ich jetzt aber nicht, weil mir so viele Menschen geschrieben haben, warum hast du keine Schweizer Adressen genannt? Und ich bin wirklich mit unglaublich vielen Tipps und Adressen versorgt worden. Viele von denen stehen in den Kommentaren zu dem Panettone-Adventstürchen. Also dort kann man die auch nachlesen, falls das jemanden interessiert. Aber ich habe mich halt auf italienische, also auf norditalienische Panettones konzentriert. Eine Anekdote dazu kann ich noch erzählen, weil ein Schweizer lombardischer Herkunft hat mir dann im Vertrauen geschrieben, dass er den allerbesten Panettone gar nicht in Mailand oder irgendwo sonst im Norden gefunden hat, sondern in Sizilien. Ui. Und Den habe ich mir natürlich bestellt und der ist jetzt gerade bei mir in der Küche und ich kann nur so viel sagen. Er ist sehr gut, aber jeder soll den Panettone essen, der ihm am besten schmeckt.
Sehr gut. Mir gönnt sich auch gerne etwas zur Vorweihnachtszeit. Du gönnst dir ein Panettone aus Sizilien. Du hast aber auch neue Gläser gönnt. Die habe ich sehr interessant gefunden. Was sind das für Gläser gewesen?
Ich habe auf einer Designmesse völlig zufällig einen Stand gesehen von einer österreichischen Firma, Wiener Firma, die dort ausgestellt hat. Die Firma heißt Lobmeier, ist eine sehr berühmte Glasbläserei, war so Hoflieferant etc. etc. Und alle großen Designer des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben für die Sachen gemacht. Und die haben jetzt etwas präsentiert, was ich unglaublich schön finde, nämlich drei Biergläser. Und zwar sind das so ganz klassische Biergläser, wie man sie aus mehr oder weniger aus der Beiz kennt. Aber sie sind mit so kleinen Barbenmustern veredelt worden. Und wenn man sie in der Hand hat, hält man etwas ganz Besonderes, etwas Kostbares in der Hand. Und die Größen dieser Biergläser sind wunderbar. Ich habe drei gekauft. Eins ist 0,2, also ein Herrgöttli. Eins ist 0,3, also eine Stange. Und eins ist 0,5, wenn man wirklich Durst hat. Mhm. Und die drei stehen nebeneinander eigentlich wie die Daltons, nur dass Everell nicht dabei ist. Der ist unabkömmlich am Münchner Oktoberfest.
Und daraus trinkt man nur Bier, nichts anderes und ganz sicher kein Punsch. Was hast du gegen Punsch, Christian?
Punsch ist eine Verirrung. Ich habe die Vorstellung, dass man kostbaren Wein, den Winzer, die wirklich tun, was sie wissen, die ihr Herzblut darin gesteckt haben, dass sie einen guten Wein keltern, die haben es nicht verdient, dass man ihren Wein auf den Herd stellt und auf eine so heiße Temperatur erhitzt, dass man überhaupt nur mehr den Alkohol schmecken kann. Und für mich ist diese völlig überwürzte, das kommt natürlich wieder Gewürznelken, eine Gewürzmischung, es gibt ja da jede Menge verschiedene, kommen da rein. Also das ist für mich ein absolut überdrehtes Getränk. Das ist so, wie wenn du in einem vollkommenen knallgelben Lederkostüm auf die Straße gehst. So ist Punsch, so dezent ist Punsch. Und ich finde den Geschmack völlig überzogen und ich finde auch die Wirkung einfach unangenehm, weil man trinkt ein bisschen und ist schon besoffen. Also dafür stehe ich persönlich nicht zur Verfügung. Aber ich bin da ein Mitglied der schweigenden Minderheit, außer dass ich nicht schweige.
Kopfweh geht's auch. Wir gehen von der Bedrängung zurück zu den Esswaren. Zuerst zu den wichtigsten Esswaren während des Advent, der Guzzi. Welche sind deine Liebsten?
Das ist eine Frage, die mit meiner Familiengeschichte verbunden ist, weil es war immer meine Schwiegermutter Waltraud, die eine reiche Auswahl an Weihnachtskeksen gebacken hat. Und sie macht das leider nicht mehr. Sie ist jetzt 90 und sie findet, sie hat in ihrem Leben genug Gurzli gebacken. Und das kann ich bezeugen. Sie hat wirklich sehr, sehr viele gebacken. Es war so, dass das nicht nur meine Familie, sondern auch unsere Freunde und Freunde von Freunden, die haben sich immer, kamen immer bei uns vorbei zu Weihnachten und haben gefragt, ob Waltraud gebacken hat. Und sie hatte gebacken. Jetzt ist es so, dass wir so selber ein kleines Echo dieses Überflusses herstellen und das sind so Walnussplätzchen, Mürbteig, dazwischen eine feine Marmeladeschicht, eine Baumnuss, die dann oben drauf kommt als Verzierung und eine Glasierung mit so einer Zitronenglasur. Wahnsinnig feine Mürbe, Gurzli, das sind meine Liebsten. Und ich weiß, da bin ich jetzt nicht in der Mehrheitsposition, weil die Schweizerinnen und Schweizer, die haben ja ihre Lieblingsgurzli ganz klar auf der Liste. Nummer 1 sind Spitzbuben, auf Rang 2 die Zimtsterne und auf Rang 3 die Mailänderli. Aber ich kann nur sagen, probiert neu Walnussplätzchen von Waltraud.
Man muss einfach ein bisschen Zeit haben. Es klingt recht aufwendig.
Naja, es ist ja, hast du schon mal ein Weihnachtsgürzli gemacht, das nicht aufwendig war? Also das schließt sich aus.
Ja, Mailänder geht schon recht schnell. Komm, wenn wir es jetzt von den einfachen Sachen haben, man macht sehr viel kompliziert, sehr viel aufwendiges Zeug in der Küche während dem Advent. Hast du ein paar Tipps für ganz unkomplizierte, schnelle Gerichte, die passen?
Ja, es ist ja klar, dass man ein paar Dinge im Repertoire haben sollte, die auch ganz schnell gehen. Und ich kann da verweisen auf den Eintrag vom 4. Dezember. Da habe ich einfach drei Gerichte aufgeschrieben, die wirklich innerhalb von 20 Minuten gemacht sind. Das eine ist so ein gebackener Kürbis mit einer Tahini-Joghurtsoße. Und das ist wirklich was Köstliches. Ich liebe diese Tahini. Das gibt allen Gerichten so eine spezielle, exotische Note. Und es ist einfach, man kauft und holt es aus dem Glas und rührt es an mit ein bisschen was sonst und in dem Fall mit Joghurt. Und es ist köstlich und unglaublich schnell. Ich habe aber auch so eine kleine Pasta mit Thunfisch, Oliven und Kapern auf dem Programm. Thunfisch aus der Dose in dem Fall. Das geht ruckzuck und es ist köstlich. Da gibt es einen kleinen Tipp dazu, nämlich so eingelegte Zwiebeln machen das Ganze noch ein bisschen pikanter. Die sollte man einfach irgendwann mal machen, wenn man ein, zwei Zwiebeln zu viel hat und man legt sie dann so süß-sauer ein. Das sind dann so Pickles, die bei ganz vielen Gemüsegerichten einfach noch für ein bisschen Veredelung sorgen. Und ein drittes Gericht, das auch so in diesem Zeitrahmen passiert, ist ein Randensalat mit Ziegenkäse und einem Meerrettich-Dressing. Ruckzuck warme Randen aufgeschnitten und der Meerrettich und die Randen, die sind ja sowieso miteinander verwandt. Also die sollten eigentlich auch nicht ohne einander auftreten.
Schön am Heft ist auch, dass man ein bisschen Einblick in deine Familie bekommt. Nicht nur die Schwiegermutter den Auftritt, sondern deine Frau und dein Sohn, die dort zusammen offenbar jedes Jahr einen recht aufwendigen Weihnachtssalat machen. Was ist ein Weihnachtssalat?
Ja, auch eine Familiengeschichte. Ich meine, das ist meine Familiengeschichte und ich nehme mal an, dass es in jeder Familie irgendetwas gibt, was auch da gemacht wird. Und dieser Weihnachtssalat ist eigentlich nichts anderes als ein Kartoffelsalat. Also Kartoffel, Rüebli, Gewürzgurken und wenn man möchte auch noch ein bisschen Schinken, machen wir aber gar nicht mehr. Und am Schluss natürlich selbstgemachte Mayonnaise, um das Ganze pikant zu machen. Das ist super einfach, aber man muss sehr viel schnipseln, weil wir wollen nicht eine kleine Schüssel mit diesem Weihnachtssalat haben, sondern wir wollen so viel davon haben, dass wir eigentlich die ganzen Weihnachtstage davon essen können. Und das bedeutet, wir sitzen dann wirklich so zu dritt am Tisch und einer hat die Kartoffeln, der andere hat die Gurken, der andere hat die Rüebli und am Schluss schneiden wir die Kartoffeln alle fertig. Es ist, bis wir dann, was weiß ich, 2-3 Kilo Salat haben. Und das ist etwas, das gibt es dann zum Frühstück, das gibt es zwischendurch. Und wenn wir dann am Abend das Gefühl haben, nach einer Flasche Wein braucht es noch einen kleinen Imbiss, dann ist dieser Salat da.
Sehr schön. Und dazu zum Schnippeln trinken der Lambrusco. Wirklich Lambrusco?
Nein, dazu gibt es auf keinen Fall Lambrusco. Lambrusco ist ein zwar unterschätztes Getränk, aber der Lambrusco braucht für mich irgendeine Rauchnote. Deswegen holen wir uns dann manchmal beim Maroni-Mann die Maroni, die ewig lang dort im Ofen rumgelegen sind und natürlich dieses Raucharoma haben. Und dann irgendwo draußen zu sitzen im Garten oder am Balkon und die Maroni zu schälen und ein Glas Lambrusco dazu zu trinken, das ist eine kleine, feine Tradition, die gut in die Weihnachtszeit passt.
Kein Lambrusco zum Weihnachtssalat, aber ein bisschen Musik. Du hast auch eine Weihnachtsplaylist veröffentlicht, passend zum Heft. Du darfst jetzt zwei Lieder von der Playlist besonders erwähnen. Welche sind deine Liebsten?
Wenn ich nur zwei Lieblingslieder auf dieser Liste hätte, dann wäre die Liste nur zwei Lieder lang. Aber sie ist viel länger und ich muss dazu sagen, sie ist auch viel länger geworden, seit sie im Heft veröffentlicht wurde, weil mir sehr viele Leserinnen und Leser ihre Lieblingslieder geschickt haben. Und das war hochinteressant, weil sie zum Teil unglaublich schöne Versionen von bekannten Liedern geschickt haben. Zum Beispiel Stille Nacht von Mahalia Jackson. Das ist wirklich eine Version, da jagt dir ein Schauer über den Rücken.
Silent night. Oh.
Viele andere Lieder, die dann so nicht so aus dem angloamerikanischen Bereich kommen, wo doch sehr viele ihr Zuhause haben, sondern auch aus dem Süden Europas und so. Da ist einiges dazugekommen. Also die Liste, die im Heft noch 30 Titel umfasst, ist jetzt inzwischen schon über 50 Titel lang. Und wenn sie dann erscheint, wird sie noch länger sein. Aber ich mag vielleicht zum ersten Titel was sagen, weil ich den so liebe. Das ist O Tannenbaum in einer Version von Carla Bley. Das ist so diese Melodie, jede und jeder von uns kennt und tausendmal gesungen hat, in einer Version, die auch die ganze Herzlichkeit der Jazzmusik und der Bluesmusik mit hat. Es ist eine Fusion von verschiedenen Traditionen. Es hat eine Intensität, die ich wirklich ganz unglaublich finde. Und es ist kein Zufall, dass ich die Liste mit diesem Song begonnen habe.
Wir nähern uns in deinem Adventskalender im Fest, im Eigentlichen. Der liebste Moment von Weihnachten, habe ich gelesen, bei dir ist aber schon vorher, am 23. Warum?
Der 23. ist ein super Tag. Man hat eigentlich in der Regel, wenn man einigermaßen seine Sinne beieinander hat, hat man schon alles erledigt. Also man hat eingekauft, man hat seine Geschenke, man weiß, wie der 24. ablaufen wird, man weiß, wie viele Gäste da sein werden, etc. etc. Und plötzlich ist ein Abend, an dem man Zeit hat. Und das bedeutet, man sitzt dann mit der Familie oder mit Freunden rum und hat keine Pflichten. Es ist so wie ein geschenkter Tag. Du musst auch keine Weihnachtsmusik spielen, sondern du kannst spielen, was du möchtest. Du kannst aus den Gläsern, die du morgen verschenkst, Bier trinken oder eine besonders schöne Flasche Wein aufmachen. Du kannst den Abend seinen Lauf nehmen lassen, weil du weißt, morgen kannst du dich ausschlafen. Für mich ist es der Inbegriff von Freiheit im Advent. Der 23. ist der freieste Tag in dieser Vorweihnachtszeit.
Und dann ist Heiligabend und Weihnachten. Jetzt kommt das Weihnachtsmenü. Was muss man da ganz grundsätzlich beachten, wenn man so ein Menü plant?
Das Weihnachtsmenü ist natürlich nicht zu denken ohne die Leute, die am Tisch sitzen. Und wenn man zu Weihnachten Gäste hat und wenn das vielleicht auch mehr Gäste sind, die man sonst bewirtet, dann muss man mal abfragen, welche Vorlieben oder welche Nahrungsmittelrestriktionen die Leute, die zu Gast sein werden, haben. Es ist praktisch unmöglich inzwischen, dass man einen Tisch mit 8 oder 12 Leuten füllt und dass nicht irgendjemand dabei ist, der zum Beispiel vegetarisch oder vegan essen möchte. Und ich finde, es ist ein Akt der Höflichkeit und ein Akt der Empathie und des Mitgefühls, dass man sich daran ausrichtet und dass man sagt, okay, wir haben jemanden, der vegetarisch isst. Das heißt, wir essen alle vegetarisch und wir suchen uns jetzt einfach ein Gericht aus, das allen schmecken wird und das halt zufällig auch vegetarisch ist. Es ist ja überhaupt keine Kunst, vegetarisch so zu kochen, dass es richtig, richtig Spaß macht und dass auch die Leute, die eigentlich unbedingt ein paar Wienerli am Tisch haben wollen, auch ihre Freude haben. Und deswegen habe ich in meinem Vorschlag für ein Weihnachtsmenü auch einen Dreigänger genannt, der vegetarisch ist und der sehr, sehr leicht vorzubereiten und herzustellen ist, weil es kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass man am Weihnachtstag den ganzen Tag in der Küche steht und nichts anderes macht, als sich davor zu fürchten, dass die Gäste bald kommen. Und deswegen habe ich ein dreigängiges Menü zusammengestellt. Die Vorspeise ist ein ganz schöner Bittersalat mit Blauschimmelkäse und Haselnüssen. Das Hauptgericht, das sind Sarmales, eine rumänische Weihnachtsspeise, also Kohlrouladen, die mit einer sehr feinen Pilzfüllung versehen sind, schmecken unglaublich intensiv und interessant. Kein Mensch würde drauf kommen, dass da kein Fleisch drinnen ist. Wobei man in Klammer dazu sagen muss, in Rumänien sind die natürlich mit Fleisch gefüllt. Aber wir machen es anders, weil wir ja auf unsere vegetarische Nichte gerne Rücksicht nehmen. Und als Dessert gibt es eine Panna Cotta, die mit Chai aromatisiert ist. Also da in dem Fall ist es dann so die letzte Ausformung dieser klassischen Weihnachtsdüfte. Auch im Weihnachtsdessert dazu gibt es Pistazien und Rosenblätter, kann man Vorabend machen. Also wenn man es am 23. nicht krachen lässt, dann kann man ohne weiteres auch schon die Panna Cotta für den Weihnachtsabend herstellen.
Und im Haus Seiler gibt es da Drehgänge oder kochst du etwas anderes?
Ja, bei uns hat sich so die Tradition eingeschlichen, dass wir ein Rezept kochen, das von der Tanja Granditz stammt, nämlich ein glasiertes Stück Lachs mit so einer interessanten Senfglasur und Gurkensalat. Das haben wir jetzt die letzten Jahre gekocht. Es könnte sein, dass wir das auch dieses Jahr wieder machen.
Und nachher ein Walnussplätzchen im Jahr, oder?
Zwei.
Und dann bald eine Diät.
Zweifellos.
Christian, danke für das Gespräch.
Ich danke dir, Philipp.
Den Rest vom Adventskalender von Christian Seiler findet ihr auf unserer Webseite «Jeden Tag ein Türchen». Wer das Heft aufbewahrt hat, kann das alles jetzt schon lesen. Mit Link haben wir sicher auf Adventskalender. Ich habe geschwätzt mit Christian Seiler, der bald sehr opulent Weihnachten feiert. Ich heiße Philipp Loser. Bald schöne Weihnachten. Habt's gut. Bis morgen. Ciao zusammen.